heute ein Auftragswerk. Jan hat gefragt, wie gehen wir mit dem Tod um? Wie gehen wir mit dem Leiden um? Clemens von Brentano: Einen kenne ich, wir lieben ihn nicht. Einen nenne ich, der die Schwerter zerbricht. Weh, sein Haupt steht in der Mitternacht, sein Fuß in dem Staub, vor ihm weht das Laub zur dunklen Erde hernieder. Ohne Erbarmen, in den Armen trägt er die kindlich taumelnde Welt. Tod, so heißt er. Und die Geister beben vor ihm, dem schrecklichen Held. Epikur: Der Tod geht uns nichts an. Denn solange wir sind, ist er nicht. Und wenn er ist, sind wir nicht mehr. Also geht uns der Tod nichts an. Bertolt Brecht: Ich gestehe es, ich habe keine Hoffnung. Die Blinden reden von einem Ausweg. Ich aber sehe, wenn die Irrtümer verbraucht sind, sitzt als letzter Gesellschafter uns das Nichts gegenüber. Jeder muss sich diese Frage stellen. Wohin? Jeder stellt sich die Frage, warum? Und wir als Christen müssen uns natürlich die Frage stellen, wie gehen wir mit diesen Fragen um? Wenn wir uns mit dem Tod beschäftigen, stellt sich vielleicht zuerst die Frage nach dem Leiden. Ihr wisst, es gibt viele Arten von Leiden. Und wir fragen uns, warum einige Menschen so sehr leiden müssen. Es gibt so viele Krankheiten, die von Geburt an da sind und die Menschen ja kläglich werden lassen. Glasknochen, spastische Lähmung, Mongolismus und so weiter und so fort. Andere leiden. Warum mussten beispielsweise zwei meiner Großväter elendig im serbischen Gefangenlager zugrunde gehen? Ihr alle habt sicherlich Verwandte, die irgendwo durch den Krieg bedroht waren oder zumindest getötet worden sind. Stellt sich die Frage, wie konnte ein Hitler an die Macht kommen und Terror und Gewalt in Deutschland als Staatspflicht einführen? Warum muss eine Bekannte von uns mit 15 an Alzheimer leiden? Und. Warum musste Debbie sterben? Wir alle waren entsetzt, als Debbie starb, als wir von ihrem Tod hörten. Und schlimm ist natürlich vor allem solch eine Nachricht für den, der zurückbleibt, in diesem Fall Christine. Sie vermisst Debbie, sie trauert um sie und sie muss jetzt leben. Und wahrscheinlich gibt es im Leben nichts Schlimmeres, als die Leere dieser Erfahrung auszuhalten. Im Augenblick des Erlebens dieser Leere ist der Blick auf das zukünftige Wiedervereintsein in der Herrlichkeit nur ein schwacher Trost. Und welche Gefühle bewegen uns denn dann? Sagt mir keiner, dass es nicht Wut und Zorn ist. Wut und verzweifelt. Wut über den Autofahrer, der fahrlässig den Tod von Debbie in Kauf genommen hat. Und man kann verstehen, dass Menschen wütend werden und von billiger Vertröstung sprechen, wenn man sie gerade in dieser Situation mit gut gemeinten, frommen Sprüchen befriedigen möchte. Und Gott will nicht, dass wir diese Gefühle unterdrücken. Gott lässt zu, Wut und Verzweiflung. Aber er möchte, dass wir diese Gefühle zu ihm bringen. Zu ihm, der uns dann auch trösten kann. Und auch wenn wir die Antworten vielleicht nie bekommen, auch wenn wir nach allem suchen, keinen Sinn dahinter sehen können, wenn wir mit diesem Gott, der uns das scheinbar angetan hat, streiten, mit ihm bringen, wir dürfen alles, nur nicht von ihm lassen. Denn wir dürfen sicher sein, dass er uns auch durch solche Täler schreiten lässt und hindurch helfen lässt. Ich denke, Leid ist unterschiedlich zu bewerten. Es gibt Leid, das von Menschen geschaffen wurde. Wir leben in einer gefallenen Welt. Darauf, das ist einfach so. Und es gibt Menschen, die sich eben nicht der Liebe Gottes verpflichtet fühlen, die nicht damit rechnen, dass sie eines Tages vor dem Richterstuhl stehen. Und diese Menschen, die sich nur sich selbst verpflichtet fühlen, können zu Bestien werden. Und nur so ist zu verstehen, dass es einen Nero gab, einen Hitler und andere Diktatoren, die Millionen von Menschen auf dem Gewissen haben. Sie sahen eben nur sich selbst und nicht den von Gott geliebten anderen. Das war früher so, und wir brauchen bloß nach Simbabwe zu gucken, wo heute dasselbe passiert wie damals. Oder nach Nordkorea, wo Menschen fahrlässig alles sich selbst über alles stellen. Gott lässt es zu, dass sich Menschen gegen ihn entscheiden. Uli hat auch gesagt, ohne diese Entscheidung sind wir einfach von Gott her nicht denkbar. Gott möchte, dass sich wir uns Menschen uns mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Verstand für ihn entscheiden. Dostojewski hat einmal einen Roman zu diesem Thema geschrieben, Schuld und Sühne. Darin erzählt er von Raskolnikow, einem armen, aber sehr, sehr intelligenten Studenten in St. Petersburg, der glaubt, dass außergewöhnliche Menschen, Hitler, Nero, Mugabe, so wie er, beliebige Rechte über gewöhnliche Menschen haben und sie für ihre Ziele benutzen, ja sogar töten können. Dostojewski schildert, wie dieser Raskolnikow tötet, dann aber keine Ruhe findet. So wie keiner dieser Diktatoren, glaube ich, Ruhe finden wird. Und es ist einfach so, dass Gott in unsere Herzen sein Gesetz gegeben hat. So wie wir es im Römerbrief lesen. Römer 2, 12 bis 16. Dort schreibt uns Paulus: Ich glaube, ich habe das falsche Buch. Alle, die sündigten, ohne das Gesetz zu haben, werden auch ohne das Gesetz zugrunde gehen. Und alle, die unter dem Gesetz sündigten, werden durch das Gesetz gerichtet werden. Nicht die sind vor Gott gerecht, die das Gesetz hören, sondern er wird für die gerecht erklärt, die das Gesetz tun. Wenn Heiden dieses Gesetz nicht haben, von Natur aus das tun, was im Gesetz gefordert ist, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst gesetzt. Sie zeigen damit, dass ihnen die Forderung des Gesetzes ins Herz geschrieben ist. Ihr Gewissen legt Zeugnis davon ab, ihr Gedanken klagen sich gegenseitig an und verteidigen sich. Ich denke, dieses Leid, das von Menschen geschaffen wird, das ist eine Form. Aber es bleibt immer die Frage, warum lässt Gott denn Leid überhaupt zu? Eine Frage, die sich auch uns immer wieder stellt und die eben nicht neu ist. Diese Frage stellte sich auch einer, der ja Synonym ist für schlechte Botschaften. Hiob. Hiob, der eine Hiobsbotschaft nach der anderen bekam, fragte sich auch, warum lässt Gott das zu? Hiob war Gottes Vorzeigediener. Da sagte Jahwe zum Satan: Hast du auf meinen Diener Hiob geachtet? Auf der Erde gibt es keinen zweiten wie ihn. Er ist mir aufrichtig und vollständig ergeben. Er fürchtet Gott und meidet das Böse. Da erwiderte der Satan: Ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Du beschützt ihn doch von allen Seiten. Sein Haus und alles, was er hat. Du lässt ja all sein Tun gelingen und seine Herden breiten sich im Land aus. Versuche es doch einmal und lasse ihn alles verlieren, was er hat. Ob er dir dann noch ins Gesicht hineinflucht? Dann nicht ins Gesicht hineinflucht? Gott lässt es zu und Hiob verliert alles. Und Hiob akzeptiert nicht. Er verflucht den Tag, an dem er geboren ist. Er nimmt nicht alles hin, er hadert mit Gott. Nachzulesen in Hiob 3, Verse 20 bis 26. Und er klagt ihn sogar an. Er klagt Gott an. Und Gott gibt Antwort. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Wettersturm und sprach: Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Gerede ohne Einsicht? Aufgürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, du belehre mich? Wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Sag es, wenn du Bescheid weißt. Wer setzte ihre Maßstäbe? Du weißt es ja. Wer hat die Messschnur über ihr gespannt? Wohin sind ihre Pfeile eingesenkt? Mit dem Allmächtigen will der Tadler rechten? Der Gott anklagt, antwortet drauf. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach: Sieh, ich bin zu gering. Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Und weiter: Ich habe erkannt, dass du alles vermagst. Kein Vorhaben ist dir verwehrt. Wer ist es, der ohne Einsicht den Rat verdunkelt? So habe ich denn im Unverstand geredet über Dinge, die zu wunderbar für mich sind und zu unbegreiflich. Für uns moderne Menschen, die wir ja alles begreifen wollen, für die es keine Grenzen gibt, ist das eine unbefriedigende Antwort. Aber ich denke, für die im Glauben stehen, für die ist es eine befriedigende Antwort. Denn wir dürfen sie im Glauben annehmen und daraus lernen, dass alles, was uns geschieht, in Gottes Augen Sinn macht. So viel für mich zum Leiden. Wie steht es denn nun mit dem Tod? Ist der Tod das endgültige Aus? So wie Bertolt Brecht es sieht? Oder der Tod zu einem neuen Leben? Ist er eine schreckliche Fratze, vor der wir uns fürchten müssen? Oder ist es der Gevatter Tod, der sich, wenn es Zeit ist, wie ein Freund zu einem gesellt? Ich möchte versuchen, hauptsächlich das Neue Testament sprechen zu lassen, damit wir erkennen, dass unsere Hoffnung wirklich aus diesem Buch kommt. Damit wir erkennen, dass das Gottes Wort, das er uns gegeben hat, vollkommen ausreichend ist für unsere Hoffnung. Jesus sagt uns im Johannesevangelium: Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa gesagt, ich gehe jetzt hin, um den Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich hingegangen bin und euch den Platz vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Johannes 6,40 sagt er uns: Denn es ist der Wille meines Vaters, dass alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben und dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Wie ist es denn nun? Können wir wirklich sicher sein? Können wir diesen Worten Jesu trauen? Lesen wir im 1. Johannesbrief. Kapitel 5, Verse 7 bis 13. Der Geist, das Wasser und das Blut. Und diese drei sind eins. Wenn wir von Menschen ein Zeugnis annehmen, so ist das Zeugnis Gottes gewichtiger, denn das ist das Zeugnis Gottes. Er hat Zeugnis abgelegt für seinen Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, trägt das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner, weil er nicht an das Zeugnis glaubt, das Gott für seinen Sohn abgelegt hat. Und das Zeugnis besteht darin, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, denn ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Wenn dem so ist, und wir vertrauen ja auch darauf, denn sonst wären wir ja nicht hier, dann brauchen wir den Tod eben nicht als Ende unseres Lebens zu betrachten, sondern als Weiterführung des Lebens, der schon neu in uns begonnen hat. Nämlich dann, da, als wir Jesus als unseren Herrn angenommen haben, was wir auch mit unserer Taufe der Welt dokumentiert haben. Und wir sind dann ja schon tot. Wir sind dann ja schon gestorben, den Folgen der Sünde, den Ansprüchen des Satans. Wir leben jetzt bereits in einem Reich, das sich nach unserem natürlichen Tod jedem von uns offenbaren wird. Und nicht nur uns. Im Kolosser 3,3 schreibt Paulus, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, euer Leben, einmal allen sichtbar werden wird, dann wird auch offenbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Worauf warten wir denn nun? Wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, was wartet nach dem Tod auf uns? So gibt es ein Buch im Neuen Testament, das im wahrsten Sinne des Wortes darin die Offenbarung zeigt. Nämlich die Offenbarung, die uns eben sagt, wie es sein wird. Sie endet mit folgendem Vers 22,19. Und wenn jemand irgendetwas von den prophetischen Worten dieses Buches unterschlägt, dem wird Gott das wegnehmen, was ihm in diesem Buch als Anteil zugesprochen ist, das Recht, in der heiligen Stadt zu wohnen und vom Baum des Lebens zu essen. Und wenn man Offenbarung 21 liest, dann warten wir tatsächlich auf eine Stadt, in der Jesus für uns eine Eigentumswohnung vorbereitet hat, das muss man sich vor Augen führen, die so herrlich ist und so voller Pracht, dass Teherani, der ja so viele Glaspaläste hier in Hamburg geschaffen hat, von Neid erblassen wird. Wie? Aber was für uns sicherlich viel wichtiger ist als die Architektur, die uns dann erwartet, ist die Tatsache, dass wir dann zusammen sein werden mit Gott und mit Jesus. Ich lese aus der Offenbarung, Kapitel 21. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, denn das, was früher war, ist vergangen. Das himmlische Jerusalem, das ist das, worauf wir warten. Und wenn wir diese Hoffnung vor Augen haben, dann dürfen wir, denke ich, dem Tod nicht nur gelassen ins Auge schauen, sondern wir dürfen uns sogar darauf freuen. Und auch die Zurückgebliebenen dürfen sich freuen, dass wenn jemand, der im Glauben gestorben ist, eines Tages mit ihm zusammen hier diese Eigentumswohnung ziehen darf, die Jesus für uns bereitet hat. Wovor müssen wir denn nun Angst haben? Ich denke, Angst haben müssen wir davor, Gottes Hand loszulassen. Angst haben, eines Tages nicht mehr darauf zu achten, was Jesus uns gesagt hat. Eines Tages Jesus nicht mehr als unseren Herrn anzunehmen. Aber Paulus schreibt uns auch für diesen Fall etwas. Was ergibt sich nun, wenn wir das alles bedenken? Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? In der Schrift steht, um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt. Wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Doch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich denke, mit diesen Worten können wir getrost auf das gucken, was vor uns ist. Aber oft bleibt noch die Frage im Raum stehen, warum gerade er? Warum gerade jetzt? Oft ist es doch so, da ist jemand anscheinend in der Blüte seines Lebens und wird durch einen tragischen Unfall aus dem Leben gerissen. Und obwohl ich diese Frage verstehe und sicherlich auch selber habe natürlich, bin ich trotzdem davon überzeugt, niemand, keiner, auch nicht Abby, stirbt vor der Zeit. Und wenn ich sterbe, und egal in welchem Alter, dann ist das meine Zeit. Dann gibt es keine Möglichkeiten und nichts, was ich verpassen könnte. Gott macht uns nicht zum Spielball eines Zufalls. Und selbst wenn ich durch die Unachtsamkeit oder die Böswilligkeit eines anderen ums Leben komme, dann ist dies die Stunde, die für mich genau die richtige ist. Dass Gott dann sagen würde, das hättest du auch eigentlich noch machen können. Oder das? Pech gehabt. So zu denken, ist, denke ich, für uns eine Unmöglichkeit. Ich weiß, wenn ich mich an Gott halte, dann bin ich in seiner Hand. Und auch wenn ich ihn selten verstehe, und auch wenn ich mich manchmal frage, warum Menschen eben so viel leiden müssen und auch wann sie sterben müssen, und wenn ich manchmal schon beinahe verzweifle, dass so manchem gottlosen Lump es augenscheinlich so viel besser geht als mir oder vielleicht anderen. Mein Weg ist der Weg, den Gott für mich als gut erachtet hat. Und selbst wenn es ein Leidensweg ist, er führt zum Heil. Und Gott geht diesen Weg mit mir. Er ist mein Weg, mein Geleiter und mein Ziel. Zum Schluss möchte ich noch aus dem 1. Korintherbrief lesen. Das sind die Verse, die sich anschließen an das, was Uli gelesen hat. Damit will ich sagen, Brüder, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Das Vergängliche erbt nicht das Unvergängliche. Seht, ich enthülle euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, beim letzten Posaunenschall. Die Posaune wird erschallen. Die Toten werden zur Unvergänglichkeit auferweckt. Wir aber werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss sich mit Unvergänglichkeit bekleiden und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit. Wenn sich aber dieses Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort der Schrift. Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Daher, geliebte Brüder und Schwestern, seid standhaft und unerschütterlich, nehmt immer eifriger am Werk des Herrn teil und denkt daran, dass im Herrn eure Mühe nicht vergeblich ist. Amen.